Ich hoffe, ihr habt euch diesen Text jetzt gerade, ihr habt ihn gerade aufmerksam mitgesungen. Wir kommen gegen Ende der Predigt nochmal darauf zurück. Das passte jetzt gerade ganz wunderbar. In der letzten Woche war ich unterwegs, mal wieder, und ich habe im Bildungszentrum Elstal, einige kennen diesen Ort oder wenigstens diesen Namen, an einer Arbeitsgruppe teilgenommen. Abends saßen wir noch gemütlich beieinander und dann redet man halt auch so über Persönliches. Und ich weiß gar nicht, wie das Thema aufkam, aber eine junge Frau erzählte, seit ich ungefähr 14 war, gab es bei uns zu Hause sonntags immer Pommes. Ja, dann so, okay, wieso Pommes? Sie hat dann weiter erzählt, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und mein Vater hat sich irgendwann eine Fritteuse gekauft. Und ab da wurde die Zubereitung von Pommes optimiert. Ja, und dann waren jeden Sonntag die Jugendlichen aus der Gemeinde bei uns zum Mittagessen. Ich hatte sofort ein Bild vor Augen, und als sie das so erzählte, und ich mag solche Geschichten von offenen Häusern und gelebter Gastfreundschaft. Was denkt ihr, wenn ihr so hört? Ja, jemand hat gerade so gelacht, oh Mann, andere einladen, sie mit Essen versorgen, dann auch noch aufräumen, vorher und nachher. Ist das immer ein angenehmer Gedanke? Heute nehme ich euch in der Predigt mit in ein Haus, in dem orientalische Gastfreundschaft gelebt wurde. Und in gewisser Weise schließt diese Begebenheit, die ich gleich vorlesen werde, an die Predigt vom letzten Sonntag an. Theresa Popp hat da darüber gesprochen, dass Jesus in seinem Leben hier auf der Erde eine Familie mit Eltern und Geschwistern hatte. Die Namen seiner Brüder sind im Neuen Testament überliefert. Es ist auch die Rede von Schwestern, aber sie bleiben namenlos. Und dann hat Theresa die Geschichte berichtet, wo es zu einem Affront gegen diese Familie kam. Seine Geschwister wollten Jesus nach Hause holen und ihn sozusagen zur Besinnung bringen, bevor er sich um Kopf und Kragen redet. Jesus wehrt sie ab mit der Begründung, das sind nicht meine wahren Verwandten, sondern die, die den Willen Gottes tun. Das sind für mich Schwestern und Brüder. Und von solchen Schwestern handelt der heutige Predigttext. Es ist die Perikope, also der Textabschnitt, der für den heutigen Sonntag als Predigttext in evangelischen Gemeinden ausgesucht wurde. In unserer Gemeinde gibt es dazu keine Vorgabe, dass man sich immer daran halten muss, aber ja, wir handhaben das auch unterschiedlich, aber es kann hilfreich sein, diesen Text zu wählen. Zum Beispiel steckt in der Auswahl eine Logik in Bezug auf das Kirchenjahr, also die christliche Jahreszeit, wenn wir so wollen. Und da stehen wir kurz vor der Passionszeit. Am Mittwoch ist Aschermittwoch und damit beginnen die 7 Wochen vor Ostern. Eine Zeit der Vorbereitung und Besinnung auf das, was zentraler Bestandteil unseres Glaubens ist. Dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, am Kreuz starb und von Gott wieder auferweckt wurde. Unser Bibeltext handelt also von einer Begebenheit im Haus von 2 Frauen, die eine wichtige Rolle im Leben von Jesus gespielt haben. So wichtig, dass ihre Namen überliefert wurden. Sie waren zusammen mit ihrem Bruder eng mit Jesus befreundet. Und vielleicht merkt ihr schon beim Lesen, es geht gar nicht nur um Gastfreundschaft oder nur sehr vordergründig. Es geht vielmehr um Glauben, um Zuhören und Lernen und um die Frage, was bedeutet es, wenn Jesus in meinem Haus ist? Ich lese uns Lukas 10, die Verse 38 bis 42 nach der Luther-Übersetzung. Lukas 10. Als sie aber weiterzogen, kam er, also Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Vielleicht sind einige jetzt irritiert, warum ich gesagt habe, dass Martha und Maria eng mit Jesus befreundet waren. Hier hört sich der Anfang des Textes doch so an, als sei das eine ganz zufällige Begegnung. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, da kommt er an ein Haus. Hallo, ich bin Jesus aus Nazareth, können wir kurz reinkommen? Ja, klar, macht's euch im Wohnzimmer gemütlich, ich bring gleich Tee. So ungefähr. So war es vermutlich nicht. Die Tatsache, dass Jesus bei Martha und Maria gut bekannt war, schließe ich aus anderen Texten. Zum Beispiel in Johannes 11, wo Jesus zu diesem Haus gerufen wird, weil ihr Bruder Lazarus schwer krank ist. Aber es spielt auch keine Rolle, wie Jesus nun ganz genau in das Haus kam. Wichtiger ist, was passiert, als er im Haus ist. Und darauf möchte ich unseren Blick lenken. Dieser Bibeltext ist bei vielen sehr bekannt und das birgt die Gefahr, dass wir glauben, schon alles gehört zu haben. Ein Mann könnte jetzt vielleicht denken, naja, so ein Frauenthema, Eifersucht zwischen zwei Schwestern, was geht mich das an? Ich würde sagen, abwarten. Das ist ja auch gar nicht das Thema. Eine Frau könnte denken, ich weiß schon, was kommt. Die brave Maria sitzt anbetend zu den Füßen Jesu, während Martha gerügt wird, weil sie ihren Dienst wichtiger findet als das Hören auf Jesus. Tatsächlich kenne ich diese Abwehrreaktion. Im Klischee gesprochen bin ich auch oft so eine Martha, die schnell sieht, was zu tun ist, die zupackt und dient. Und manchmal, wenn in Andachten zu verkürzt nur das Klischee der dienenden Martha und der hörenden Maria betont wird, habe ich eine Mahnung gehört, bloß nicht zu viel zu arbeiten, weil ich dann Jesus nicht genug höre. Dass also ein Martha-Verhalten ungeistlicher sei als ein Verhalten wie Maria. Nur in der näheren Beschäftigung mit dem Bibeltext erkenne ich, es geht nicht um eine klischeehafte Beschreibung von zwei Frauen, die Martha und Maria heißen, zwei Namen, die sich nur durch einen Buchstaben unterscheiden, jedenfalls wenn man Martha ohne H schreibt. Es geht nicht um den Vergleich von zwei Verhaltensweisen oder gar eine Abwertung von einer Verhaltensweise. Es geht um Jesus. Der Text richtet sich daher natürlich nicht nur an Frauen, sondern an alle, die Jesus in ihr Haus lassen, die in einer Beziehung mit Jesus leben. Ja, in diesem kurzen Text wird das Verhalten von Maria so beschrieben, dass sie sich in dem Moment Jesus zu Füßen setzt. Übrigens eine Position, die sonst nur Männer, nämlich die Schüler des Rabbi, einnehmen, die lernen wollen. Und ja, es wird berichtet, dass Martha sich um die Gästebewirtung kümmert und sich ärgert, dass sie das alleine tut. Aber es ist nicht gesagt, dass das bei den beiden immer so ist, dass das ihre Persönlichkeitsbeschreibungen seien. Es könnte bei einer anderen Gelegenheit auch umgekehrt sein. Wir wissen es einfach nicht. Interessant ist auf jeden Fall, dass Martha als Besitzerin des Hauses benannt wird und dass sie in der Begegnung eine sehr aktive Rolle einnimmt. Jesus ist also mit seinen Jüngern nach Jerusalem unterwegs. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass das Dorf, in dem Martha und Maria wohnen, Bethanien heißt und ganz in der Nähe von Jerusalem liegt. Ein Detail, das Lukas weniger wichtig scheint. Hier geht es um den Dialog zwischen Martha und Jesus. Also schauen wir uns den genauer an und achten wir vor allem auf die Art und Weise, wie Jesus handelt und reagiert. In Vers 40 lesen wir: Und sie, also Martha, trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Zwei Gedanken dazu. Herr, fragst du nicht danach? Das erinnert an die Frage der Jünger in Markus 4, Vers 38. Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Wir haben vor 4 Wochen eine Predigt von Klaus Dieter zu diesem Text gehört. Jesus ist mit den Jüngern im Boot, als sie in einen Sturm geraten. Voller Panik rufen sie und fragen, kümmert es dich nicht? Sinngemäß, sind wir dir so egal? In der Predigt wurde diese Frage übertragen auf unser Leben und die Frage, was wir fühlen, wenn wir im übertragenen Sinne in einem Sturm sind und uns Panik beschleicht oder wir Gottes Anwesenheit irgendwie nicht erleben. Klaus Dieter hat dann die Antwort gegeben, es hat Gott längst gekümmert, wie es uns Menschen geht. So sehr hat es ihn gekümmert, dass Jesus Mensch wurde und dass er in die tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins eintauchte. Hier also wieder ein Mensch, der fragt, kümmert es dich nicht, fragst du nicht danach? Die Frage von Martha geht dann aber noch weiter. Fragst du nicht danach, dass ich allein diene? Sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Aber auf diese Diskussion lässt Jesus sich gar nicht ein. Er lässt sich vor keinen Karren spannen. Und er reagiert gar nicht auf die Frage, ob Maria genug tut. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Wie oft betrachte ich andere Menschen und beurteile ihr Verhalten? Und wie oft würde ich am liebsten haben, dass Gott diese anderen Menschen direkt verändert, und zwar so, wie ich sie gerne hätte. Aber Jesus lässt sich nicht instrumentalisieren. Er wendet sich Martha direkt zu. Genauso wie er sich in der Geschichte von der Sturmstillung an die Jünger gewandt hat. Warum seid ihr so furchtsam? Er sagt zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Oder in einer anderen Übersetzung, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Wir haben nur die schriftliche Überlieferung und das ist auch nur eine Übersetzung der Übersetzung. Jesus hat Aramäisch gesprochen und das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst. Was ich sagen will, wir wissen überhaupt nichts über den Tonfall, in dem Jesus diesen Satz zu Martha sagt. Keine Mimik, keine Gestik ist berichtet. In meiner bisherigen Vorstellung klang da oft so ein mahnender Unterton an. Martha, Martha. Und wie gesagt, ich habe mich oft mit ihr identifiziert. Aber wer sagt denn, dass das stimmt, dass Jesus Martha so tadelnd ermahnt? Ich stelle mir jetzt Jesus vor, wie er Martha anschaut. Wir singen manchmal hier im Gottesdienst dieses Lied, was ja ein vertonter Bibelvers ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht sie und erkennt sie. Sein Besuch ist eine Alltagsunterbrechung. Er sieht Martha und kennt sie und er sieht dich und mich. Eine ähnliche Geschichte ist der Besuch bei Zachäus, ein Mann, der von Jesus gesehen wird, da oben auf seinem Baum. Und Jesus kommt zu ihm in sein Haus, mitten im Alltag. Zachäus lässt alles andere stehen und liegen und verbringt Zeit mit Jesus. Auf die Frage, fragst du nicht danach, spricht Jesus eine Einladung zum Loslassen aus. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Ich glaube, genauso schaut Jesus mich oft an und stellt fest, du bist ganz schön in Sorge und Unruhe. Und wenn ihr möchtet, fragt euch doch mal, kann das sein, dass er das zu mir auch sagt, wenn ich in Sorge und Unruhe bin? Sich sorgen im Sinne von für andere sorgen, in gewissem Maß ist das ja in Ordnung. Aber entscheidend ist die Balance. Und die Frage, was ist in diesem Moment dran? Das ist dann keine Kritik an Martha oder an mir, sondern eine liebevolle Einladung. Lass mal los, lass dich unterbrechen. Du kümmerst dich um vieles, das sehe ich. Aber jetzt ist der Moment, wo ich einfach nur mit dir in deinem Haus zusammen sein will. Und das ist das gute Teil, das in diesem Moment von Maria schon genutzt wurde. Vers 42 heißt, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Manche Übersetzungen schreiben das bessere Teil, aber das lässt sich wohl nicht zwingend aus dem griechischen Text ableiten. Das Gute wählen, das Gute behalten, da klingt auch die Jahreslosung aus diesem Jahr an. Was ist in diesem Moment das Gute, das Jesus uns geben will? Wir beginnen in der kommenden Woche die Passionszeit. Diese Zeit können wir nutzen, um persönliche Zeit mit Jesus zu haben. Lassen wir unseren Alltag von ihm unterbrechen? Ja, manchmal ist Schaffen und Organisieren dran und manchmal die Kontemplation, die Einkehr, das ruhige Zuhören. Beides ist in einem Menschen vorhanden und niemand ist nur wie Martha oder wie Maria. Wichtig ist die Balance, die Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit. Beim Beispiel Gastfreundschaft von vorhin wird das ganz praktisch deutlich. Ich habe da im Laufe meines Lebens und in meiner Beziehung zu Jesus auch einiges gelernt. Wenn man sich als Gastgeberin in der Vorbereitung so verausgabt, dass man das Fest und das Zusammensein mit den Gästen gar nicht mehr genießen kann, dann ist auch nichts gewonnen. Als wir zum Beispiel unsere Hochzeit gefeiert haben, habe ich selbst so viel organisiert und im Detail geplant, dass ich Mühe hatte, den Tag selbst zu genießen. Auch vor 9 Jahren bei unserer Silberhochzeit hing immer noch sehr viel Vorbereitung an uns selbst. Und das war diesmal bei Bernds 60. Geburtstag anders. Viele von euch haben sich da eingebracht und ja, vieles zu diesem Fest beigetragen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und dafür bin ich und sind wir euch einfach auch sehr dankbar. Sich um vieles sorgen, das betrifft aber nicht nur das Thema Gastfreundschaft und wie viel ich putze. Es kann auch ein ganz anderes Sorgen sein. Akribisch alle Nachrichten verfolgen und mir schwere Gedanken machen, wie es um die politische Lage in Deutschland, in den USA, in Israel, in der Ukraine oder sonst wo aussieht. Oder ob meine persönliche, finanzielle oder gesundheitliche Situation eine schlechte Prognose hat. Menschen machen sich Sorgen. Aber Jesus lädt uns ein, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen und dann neu und anders weiterzumachen. Nicht das permanente Sitzen ist das Ziel, aber die notwendige Unterbrechung zuzulassen, um eine Balance zu dem anderen herzustellen, damit wir uns nicht zersorgen. Ein anderes Lied, das mir da einfällt, ist: Herr, ich komme zu dir. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich. Die Grundfrage lautet ja: Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Ist er in meinem Lebenshaus zu Hause? Und gehe ich zu ihm hin? Er ist der, dem ich meine Sorgen abgeben kann. Ich kann sie mit ihm besprechen und gleichzeitig werde ich auf ihn hören und von ihm lernen. Wenn wir nämlich im Lukas-Evangelium weiterlesen, fängt direkt danach Kapitel 11 mit der Lehre Jesu über das Beten an. Er bringt den Jüngern das Vaterunser bei. Bei Lukas etwas kürzer als bei Matthäus, aber nicht als, ach ja, ich brauche das und das, sondern dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und dann geht es weiter mit der Ermutigung, hartnäckig und anhaltend Gott zu suchen, bei ihm anzuklopfen und ihn um etwas zu bitten. Und dazu erzählt Jesus dann das Beispiel vom bittenden Freund in der Nacht. Jesus ist ins Haus gekommen. Maria hat sich ihm zu Füßen gesetzt. Aber Martha ist auch zu ihm gegangen, mit ihrem Ärger. Den konnte sie bei Jesus loswerden, weil er sie gesehen hat. Mit Jesus in unserem Lebenshaus gilt immer wieder die Einladung: Geh hin zu Jesus und leg ihm alles hin, was dich beschäftigt. Das haben wir gerade eben in dem letzten Lied vor der Predigt gesungen. Ich schaffe Raum, vor dir leg ich alles hin. Und er legt uns etwas hin. Hören wir ihm dann zu? Ergreifen wir das gute Teil und halten es fest? Jetzt fragt ihr vielleicht, ja, was ist denn das gute Teil? Mein Tipp: Frag Jesus. Nimm dir Zeit mit ihm allein. Setz dich irgendwo gemütlich hin oder mach einen Spaziergang mit ihm und schreib am Ende auf, was ist das Gute, das Jesus mir in meinem Leben gibt? Und ich bin sicher, der Geist Gottes schenkt dir mehr als eine Antwort darauf. Amen.